Willkommen beim Podcast der Yacht, Europas größtem Segelmagazin. Mit Journalist und Segler Tim Kruse. Er spricht mit Menschen, die den Wind kennen, die Verantwortung tragen und echte Geschichten erzählen. Segeln für die Ohren. Jeden Freitag neu.
Vor ein paar Monaten hat sich Laura Pokrowski ihren Kindheitstraum erfüllt. Mit gerade einmal 24 Jahren hat sie die Segelschule gekauft, in der sie selbst als Teenagerin ihre ersten Segelerfahrungen sammelte. Aus dem Ferienjob als 13-Jährige wurde ihr Lebenstraum aus einer Segellehrerin eine Unternehmerin. Sie war Nationalkaderseglerin, hat Sportmanagement studiert, eine Bankausbildung gemacht und will jetzt beweisen, dass Segeln weder elitär noch exklusiv ist. Außerdem hat sie große Pläne, mehr Inklusion, mehr Gemeinschaft und eine Segelschule, die weit mehr sein soll als nur ein Ort für den nächsten Schein. Ob Mut manchmal wichtiger ist als Kapital. Darüber sprechen wir unter anderem heute mit Laura. Laura, herzlich willkommen zum Yacht-Podcast.
Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Gab es den Moment beim Unterschreiben des Kaufvertrags, in dem du vielleicht dachtest, was zur Hölle mache ich eigentlich?
Ich glaube, es gab eher den Moment, warum zur Hölle gerade jetzt.
Okay.
Was ich mache, das wusste ich schon ganz genau und das weiß ich auch schon sehr, sehr lange, dass ich das machen möchte. Das war aber zeitlich tatsächlich überhaupt so nicht geplant. Auch das Ende mit dem Leistungssport war für den Zeitraum gar nicht angesetzt. Das hat sich alles ein bisschen überschlagen und deswegen war eher der Moment überraschend und gar nicht die Tatsache, dass ich es gemacht habe.
Erzähl mal von dem Moment, weil du warst ja noch im 470er unterwegs als Kaderseglerin. Das ist jetzt ein großes Thema, was wir eventuell nicht unbedingt aufmachen müssen, aber können. Also dir wurden deine Fördergelder gestrichen von einem Tag auf den nächsten vom DSV, vom Deutschen Seglerverband. Und da standst du relativ leer da und dann plötzlich kam diese Segelschule. Bring uns mal ins Bild, wie dieser Ablauf genau war.
Also der Ablauf ist eigentlich so beim Deutschen Seglerverband, dass man im Jahr seinen Kader ersegelt quasi bei einem Wettkampf. Das war letztes Jahr die Weltmeisterschaft in Polen. Dort muss man eine bestimmte Platzierung fahren. Dann ist man eigentlich dann fürs nächste Jahr, sag ich mal, so gut wie finanziell abgesichert.
Und das habt ihr locker geschafft?
Das haben wir geschafft, ja. Also wir sind die Kriterien gefahren und haben uns auch gefreut und alles toll und haben auch alle angestoßen und hey, nächstes Jahr wird klasse, weil dieses Jahr ist auch die Weltmeisterschaft in Japan. Das wäre für uns ziemlich teuer gewesen. Und dadurch waren wir super glücklich, dass wir das letztes Jahr geschafft haben. Und dann hieß es aber im Dezember schon, dass es eher schwierig wird, aber noch nichts Genaues. Und dann kurz vor der Europameisterschaft in Portugal wurde uns dann gesagt, dass wir auch von der Deutschen Sporthilfe leider keine Gelder mehr in Anspruch nehmen dürfen. Und das war von uns so ein bisschen, das von meinem Segelpartner und ich, so ein bisschen die Existenzgrundlage. Und das wurde dann doch sehr ad hoc für uns, also aus unserer Sicht gestrichen, sodass wir nicht so wirklich Handlungsspielraum hatten. Und dann meine Familie kann das finanziell nicht stemmen. So eine Weltmeisterschaft in Japan kostet doch ein bisschen Geld. Und dann war halt die Entscheidung, okay, was machen wir? Und dann war die Entscheidung für mich klar, wenn Segeln nicht mehr geht, ist halt ein großer Traum, der geplatzt ist. Aber ich habe noch einen zweiten. Und da werde ich dann halt alles dafür tun, dass der in Erfüllung geht.
Lass uns nochmal ganz kurz zu deinem ersten Traum zurückkommen, denn dahinter steckt ja auch Olympia 28. Das war ja auch ein Ziel von dir. Was hat der DSV gesagt? Also wie begründen die das?
Gar nicht. Gar nicht. Das ist, ja, wie soll ich das sagen? Es hieß einfach, ihr kriegt keine Gelder mehr, tut uns leid, viel Spaß. So ein bisschen so war das.
Das können die eigentlich nicht machen, oder? Also denke ich mal von außen.
Ich denke, rechtlich können sie das schon machen.
Mhm. Wow. Okay, wir hatten im Vorfeld besprochen, dass wir da nicht zu tief einsteigen, weil der DSV jetzt auch nicht mit am Tisch sitzt. Vielleicht kriegen wir den dazu, dass müssen wir mal gucken. Das wäre ein sehr interessantes Gespräch, warum der DSV auch bei anderen Seglerinnen und Seglern Entscheidungen trifft, die teilweise für diejenigen, die den Sport austreiben, nicht ideal sind, um es ganz vorsichtig zu formulieren. Und da liegt viel Streitpotenzial drin. Wir lassen den Streit und wir sprechen jetzt über die Faszination deiner Segelschule. Denn es ist ja unfassbar, dass du dann, also das ist aber auch eine Gabe, ne? Eine Tür schließt sich und die nächste Tür ist im Grunde schon offen und du gehst durch und kaufst dir mit 24 eine Segelschule. Finde ich total verrückt.
Ich auch.
Wie geht das? Wie finanzierst du das? Warum war die Segelschule plötzlich frei und so weiter?
Also tatsächlich, was heißt, die Segelschule war frei. Seitdem ich 13 da war, war ich da Segellehrerin. Mhm. Und der Ureigner, sage ich mal, der die Segelschule gegründet dann, die Familie Manning, auch mit Gerd Manning, der hat die Segelschule erstmal verkauft an Olli Wallmüller und an Martin Doller. Die haben eine GbR.
Genau, ganz kurz zu den beiden. Also der eine hat so eine Charterflotte, ne? Und der andere ist Vorsitzender eines Inklusionssegelvereins, High Life.
Ja.
Und das sind ja schon sehr ambitionierte, gute Typen. Also rein von außen gesehen, ne?
Rechtsanwalt ist er auch noch.
Mhm, ja, kann man was mit anfangen.
Ist es, aber die beiden hatten halt, wie soll ich das formulieren? Also die Bedingung war, dass sie halt das Unternehmen kaufen können, dass die Segelschule weitergeführt wird. Und beiden hatten einfach nicht die Kapazitäten dafür. Und das habe ich vor 4 oder 5 Jahren, ist das mittlerweile her, als Chance gesehen und habe mich mit den beiden an den Tisch gesetzt und habe gesagt, hallo, hier bin ich, das kann ich. Und so sind wir uns dann einig geworden, dass ich dann vor 4 Jahren schon tatsächlich die Leitung übernommen habe und viel da mitgearbeitet habe. Und da bin ich schon quasi die letzten 4 Jahre mit reingerutscht und habe jetzt ein bisschen die Tür aufgemacht, weil ich auch wusste, und das war auch von vornherein so besprochen, dass wenn es dann die Möglichkeit gibt, ich auch keinen Leistungssport mehr mache und so weit bin, dass ich dann irgendwann den Unternehmensteil dann übernehmen kann.
Und die waren dann offen und haben gesagt, komm, wir verkaufen dir das zu einem fairen Preis und dann machst du drin?
Ja, also ich sag mal, der Knackpunkt war immer der Leistungssport, weil durch 200 Tage im Jahr in Europa unterwegs ist es schwierig, ein Unternehmen zu führen. Und jetzt war es aber so tatsächlich vor 5 Monaten, okay, Leistungssport ist jetzt nicht mehr, dann los. Und dann waren wir uns auch wirklich relativ schnell einig und da bin ich den beiden auch sehr dankbar, weil ohne die beiden und ohne das faire Angebot hätte es nicht geklappt.
Ist denn der Leistungssport für dich jetzt echt abgehakt? Ich meine, du bist so eine tolle Seglerin, du hast so viel erreicht. Du hast ganz oben mitgesegelt. Das kann doch nicht vorbei sein. Ich meine, das war dein Leben, da hast du alles reingepackt.
Ja, ich glaube, damit kann man auch gar nicht so schnell abschließen. Aber tatsächlich ist es so, dass wenn das Geld einfach nicht da ist und wir haben es versucht, in dieser wirtschaftlichen Lage Sponsoren zu finden, aber gerade hat keiner Geld übrig.
Ja.
Und ohne Sponsoren geht es nicht. Meine Eltern können es nicht und von meinem Segelpartner auch nicht. Und dann ist das wirklich einfach nicht möglich, in dem Pensum, in dieser Leistungsspitze damit zu fahren.
Was ja im Grunde tragisch und dramatisch auch für den deutschen Segelsport ist und sicherlich auch für andere Sportarten, dass teilweise einfach Entscheidungen getroffen werden, die nicht in Ordnung sind. Aber nochmal, das ist ein anderes Thema, aber es ist eben so verwoben mit dir. Wir wollen ja eigentlich über deine Segelschule sprechen. Also es geht das Gerücht um, dass du schon mit 13 gesagt hast, dass dir irgendwann der Laden gehört. Was warst du denn für ein Teenager?
Das war so ein Traum von so einem kleinen Mädchen eben.
Ja. Wieso hattest du den? Wie kamst du dazu?
Ach, ich glaube, ich bin charakterlich so. Es war schon immer so, wenn ich irgendwas mache, dann mache ich es richtig. Das hat auch mit dem Segeln so angefangen. Meine Eltern sind überhaupt keine Segler. Ich habe auch null Talent im Segeln. Aber es war so, wenn ich was mache, dann richtig. Und dann mache ich es auch so lange, bis ich es kann. Und ich habe in dieser Segelschule angefangen, mit Gerd damals noch. Und das waren wie meine Großeltern. Und das war für mich, ich habe das gesehen, wie die leben damals. Was für einen Alltag die haben. Und genau das wollte ich. Und wie viele Menschen man damit glücklich machen kann. Und das wollte ich auch.
Ja.
Und dann war das halt eben so mein Traum.
Und es gibt ja auch so diesen Zufall, dass du von jemandem einfach in diese Segelschule gebracht wurdest. Du hattest nichts mit Segeln, weder familiär noch persönlich am Hut und bist so eben zum Segeln gekommen und dann eben auch so erfolgreich gewesen. Ist dein Traum auch ein bisschen, dass du genau das auch anderen jungen Menschen ermöglichen willst, dass Segeln eben nicht der Elitesport ist, sondern man braucht kein eigenes Boot. Eigentlich kann fast jeder am Segeln teilnehmen und Segeln lernen und eben auch eine große Seglerin werden, so wie du.
Ja, also ich glaube, ich bin ein gutes Beispiel dafür. Meine Familie sind eben keine Segler. Ich bin nicht in diese Segelfamilie geboren. Wir sind auch nicht unmenschlich reich. Und klar, jetzt im Hochleistungssport irgendwann, da endet es dann tatsächlich ohne Geld. Aber den Anfang, also ich habe das jetzt 15 Jahre meines Lebens gemacht und die haben wunderbar funktioniert, obwohl wir das alles nicht hatten. Und dieser Ruf, den Segeln hat, elitär, man muss auf dem Boot geboren sein und so, das stimmt halt einfach nicht. Und da bin ich oder fühle ich mich so ein bisschen als Vorbild, auch anderen dann diese Tür zu öffnen.
Wie willst du das machen? Also nicht nur, dass du die Segelschule hast, sondern welche Angebote machst du den Leuten denn, dass wirklich jetzt jemand, der aus wirklich schlechten Verhältnissen kommt, der gar nichts mit Segeln am Hut hat, wie würde der sich überhaupt trauen und davon erfahren, zu dir zu kommen?
Was ich versuche zu machen, klar, irgendwo muss man auch ein bisschen Geld verdienen, das stimmt schon. Aber ich versuche am Anfang, gerade wenn man sagt, ich möchte mir das einfach nur mal angucken, so Low-Budget-Angebote, sage ich mal, zu geben, mit dem Schnuppersegeln, was eben nur 25 Euro pro Person kostet, dass man da einfach mal 90 Minuten reingucken kann. Oder mit dem Kuttersegeln, was ich auch jede Woche mache, dann nehme ich die Leute mit an Bord, keine Woche Vorerfahrung und dann gehen wir einfach mal 90 Minuten raus, um diese Welt ein bisschen zu öffnen. Genau.
Und du hast ein weiteres Ziel auch, dass du die Integration von Menschen mit Behinderung unbedingt fördern willst. Mit Highlife, was ich eben schon erwähnte. Erklär mir mal ein bisschen, wie du das machen willst und wie es für Menschen mit Behinderung überhaupt auf dem Segelboot sein kann.
Also es ist tatsächlich ein langfristiges Ziel, weil ein kurzfristiges Ziel ist erstmal quasi, dass ich die ersten 3 Jahre überstehe, so salopp gesagt. Aber ich sehe, was der Verein da leistet, auch heute wieder. Die machen 2-mal die Woche Patientensegeln. Wir haben 2 Reha-Kliniken rund um Plau.
Super.
Und die holen wirklich die Leute aus der Reha-Klinik und setzen die ins Boot. Teilweise auch Leute, die im Rollstuhl sitzen. Da gibt es dann bestimmte Boote, die bestimmt umgebaut sind. Dann gibt es einen Personenkran und auch einen Haufen. Die machen das alle ehrenamtlich.
Wow.
Das, was ich so schön finde daran, ist, dass die Leute, die noch nie im Boot gesessen haben, vielleicht jetzt einen Unfall hatten und ein bisschen traumatisiert sind, dass sie aus diesem Boot wiederkommen und gemerkt haben, hey, ich kann das noch alleine und das funktioniert und es ist eigentlich was Neues. Was natürlich nicht einfach umzusetzen ist, weil man auch einen Haufen geschultes Personal Klar. braucht. Und ich selber bin noch nicht geschult. Das ist noch ein kleines Stückchen Weg, den ich dahin brauche. Aber ich sehe das und einfach die Vorstellung, dass man wirklich jeden ins Boot holen kann. Ob es jetzt auch Gruppen sind, wo welche im Rollstuhl sitzen. Zum Beispiel Schulklassen, die würden sich nie trauen, einen Segelurlaub zu machen, wenn sie ein Kind dabei haben, was im Rollstuhl sitzt.
Ja.
Und das so ein bisschen da die Barriere abzuschaffen, das wäre schon meine Vorstellung.
Für mich als Außenstehender würde ich auch sagen, hört sich auch gefährlich an. Oder ist das ein total dummes Vorurteil von mir? Also mit dem Rollstuhl auf dem Boot?
Na, der bleibt ja an Land. Also die Boote, die der High Life jetzt da hat, das sind so solche 2,4er. Da sitzt man tatsächlich unten im Boot drin und nur der Kopf guckt raus. Das sieht von außen mal ein bisschen lustig aus. Und die sind dann speziell umgebaut, je nachdem, welche Einschränkungen man dann hat.
Mhm.
Wow. So, es gibt bestimmt auch größere Arten, aber mir schwebt da eher so das Kleinere vor erstmal.
Mhm. Wie ist es jetzt für dich als so junge Frau mit 24, Chefin zu sein und du führst ja Leute, die sicherlich teilweise doppelt so alt sind wie du? Geht das gut? Hast du manchmal so ein Thema, dass Leute dich vielleicht doch nicht ernst nehmen oder so?
Ja.
Mhm.
ganz klares Ja. Habe ich nie erwartet, weil Segelsport im Leistungssport ist tatsächlich auch so eine kleine Blase, wo man sagt, okay, das ist nicht so ganz das reale Leben, aber da tauche ich jetzt gerade ein. Und ich stelle das immer wieder fest. Also, dass man so, weil gerade wenn man so jung ist, dass man dann oft nachgesagt bekommt, Unternehmerin, schafft die das denn? Oder ja, die wird nicht ernst genommen. Oder wenn man dann wirklich solche Leute hat, die dann den Kurs auch bei mir machen und zum Beispiel am Ende nicht bestehen, dann liegt es natürlich daran, dass ich das nicht vernünftig vermittelt habe, weil ich noch so jung bin und nicht, weil sie nicht vernünftig gelernt haben. So, und damit muss man dann auch schon umgehen zu wissen. Und das ist auch was ich definitiv noch lernen muss. Momentan, ich nehme viel noch persönlich und ich glaube, das muss man ein bisschen ablegen, damit man da weiterkommt.
Aber es sind vielleicht auch gute Zeiten jetzt, ne? Also zumindest bessere Zeiten, so empfinde ich es, wo Feminismus mehr gestärkt wird. Also die alte Macho-Welt stirbt aus.
Ich glaube schon, aber es ist halt noch nicht ganz weg. Ich glaube nicht, dass es nie ganz weggehen wird. Ich bin halt auch jung, es ist in Ordnung und ich mache auch viele Fehler. Dessen bin ich mir auch bewusst, aber ich bin bereit, es zu lernen und darüber zu sprechen. Und ich glaube, das ist die Hauptsache, dass man das anerkennt.
Mhm. Kannst du ein Beispiel nennen, irgendwie, wo du merkst, du wirst als junge Frau nicht ernst genommen?
Ich hatte mal, das ist jetzt wieder so ein Klischee, ich hatte mal einen Schulrektor von einem Gymnasium. Und der hat bei mir einen Segelkurs gemacht und ist tatsächlich durch die Segelprüfung gefallen. Durch die Theorieprüfung. Und dann hat er einen Aufstand gemacht und es wäre alles meine Schuld. Ich hätte das nicht vernünftig vermittelt und meine Lehrmethoden waren total schlecht und so. Und da sagt er als Schulpädagoge, na ja gut, du, aber Schulpädagogen, Erlebnispädagogik, was ich auch zum Teil studiert habe, ist was anderes und Theorie lernst du selber. Und da habe ich mich echt mit dem gestritten. Und dann, wir sind am Ende auch auf den grünen Nenner gekommen, aber vor versammelter Mannschaft war das schon nicht schön, die Art und Weise.
Ja.
Da ruhig zu bleiben, ist auch schwierig. Und ich glaube, das ist auch das, was man unbedingt lernen muss, da richtig zu antworten und auch sich auch nicht alles mit sich machen zu lassen. Also man kann auch nicht immer klein beigeben.
Unbedingt. Mhm.
Und das zu lernen. Also das war schon echt, echt unangenehm.
Glaube ich. Wie sah denn der grüne Nenner aus? Er darf umsonst nochmal die Prüfung machen?
Also in diesem Fall, ja. Ob es die richtige Entscheidung von mir war, wage ich zu bezweifeln. Das ist jetzt auch 2 Jahre her. Ich hätte da, glaube ich, anders reagieren müssen. Aber in erster Linie ging es mir darum, das war halt vor versammelter Mannschaft. Und da wollte ich irgendwie vernünftig mit ihm umgehen. So, jetzt im Nachhinein hätte ich nicht nachgeben sollen, weil es eigentlich, das war nicht mein Fehler.
Ja, es werden ja auch andere die Prüfung bestanden haben.
Ja, also, er war der Einzige, der durchgefallen ist.
Mit dem gleichen Setting. Und das als Schuldirektor. Ja. Ja, das, da kann schon mal ein Zacken aus der Krone brechen.
Ich glaube, das hat an seiner Ehre gekratzt, ja.
Ja. Wie ist es denn für dich überhaupt? Also ich hätte mir nie vorstellen können, Lehrer zu werden oder Ausbilder oder sowas, weil es mir wahnsinnig schwer fallen würde, Menschen durchfallen zu lassen, weil ich selber durch so viele Prüfungen gefallen bin als sehr durchschnittlicher Schüler und später auch Student. Wie ist das für dich?
Oh, es ist total schwer. Also ich habe ja wirklich jede Woche neue Leute und ich begleite auch jede Prüfung. Ich darf selber die Prüfung nicht abnehmen, da kommt der Prüfungsausschuss, das sind wirklich externe Leute, aber ich begleite die Prüfung und ich sitze mit den Leuten an Bord, darf aber nichts sagen.
Mhm.
Also, und wenn ich, es gibt auch viele, die fangen dann an zu weinen und alles und ich fieber bei jeder einzigen Prüfung mit, so als wäre es meine eigene und das ist schon nicht schön. Aber die Leute danach wieder aufzubauen, wenn man das hinkriegt, dann geht man doch recht zufrieden nach Hause. Es gibt irgendwie die Möglichkeit, wiederzukommen und es nochmal zu probieren. Und wenn die Leute dann sagen, okay, ich gebe nicht auf, ich komme nochmal, komm, wir üben nochmal, das ist schon, das tut auch ein bisschen gut, wenn man das schafft.
Mhm. Ja, das verstehe ich. Wie kannst du denn eigentlich diese Segelschule überhaupt alleine schmeißen? Also du musst ja Leute um dich herum haben, zum Beispiel Familie, Brüder und so weiter, die dir die ganze Zeit unter die Arme greifen müssen und die kannst du eventuell ja auch gar nicht richtig zahlen. Also das ist ja schon erstmal so eine, das muss erstmal so für sich wachsen, so ein großes Thema, oder?
Ja, also wie soll ich das formulieren? Ich habe meine ganze Familie verhaftet und jeden, der mir über den Weg läuft.
Du bist die handliche Chefin, ne? Merke ich schon.
Ja, es ist so. Nein, also bevor ich das übernommen habe, habe ich mich mit meiner Familie zusammengesetzt und wir haben darüber gesprochen, weil es war klar, dass es nicht alleine geht. Auch aufgrund des, also ich habe auch ein Bote gekauft, ein Inventar und auch die sind schon etwas älter und müssen auch restauriert werden. Und ich habe mit meiner Familie gesessen und habe gesagt, hier, so ist es, das kann ich leisten, da bräuchte ich Unterstützung. Und meine gesamte Familie inklusive Partner, die haben alle gesagt, Laura, wir machen das, wir helfen dir, wo wir können. Und so ist es jetzt, dass meine Eltern, die wohnen 1,5 Stunden von hier, die sind auch noch voll berufstätig, sie kommen trotzdem jedes Wochenende. Mein Papa unterstützt bei den Kursen, der repariert mir die Boote, mein Partner repariert die Boote, meine Mama hilft bei der Buchhaltung, meine Mama kocht, wenn wir Teen-Events haben und alles so. Und mein Bruder, ich habe noch einen großen Bruder und eine kleine Schwester, die sind auch immer da, wenn es drauf ankommt. Und dafür bin ich auch sehr dankbar.
Ja, das glaube ich. Das ist unglaublich. Und die fiebern voll mit dir mit, ne? Sonst würden sie es nicht machen.
Ja.
Wie sieht dein Alltag aus? Also ich kann mir vorstellen, dass du morgens um 6 aufstehst und abends um 22 Uhr ins Bett gehst, wenn es gut läuft.
Ja. Ja. Also der Vorteil ist, es ist ein Saisongeschäft. Das heißt, der Sommer ist zwar 5-mal so hart, aber dafür habe ich im Winter ein bisschen mehr Kapazitäten. Und Tagesablauf, ja, ich stehe morgens um 6 auf. Morgens mache ich meistens Buchhaltung und Rechnung schreiben, weil abends bin ich da nicht mehr zu in der Lage. Dann fahre ich gegen 8 in die Segelschule, bereite alles vor. Um 9 kommen die Gäste. Dann habe ich die Gäste, die Segelschüler, zwischen 9 und 16 Uhr. Mal ist es ein Kinderkurs, mal ist es ein Erwachsenensegelkurs. Diese Woche habe ich zum Beispiel bei Cyclide, habe ich noch einen Segellehrer mit angestellt. Dann betreuen wir den ganzen Tag die Gäste. Und dann habe ich natürlich noch ein Nachmittagsprogramm. Denn mittwochs, donnerstags und samstags gebe ich immer noch so, gerade das, was wir angesprochen hatten, dieses Schnuppersegeln oder dieses Kuttersegeln. Mhm. Das geht dann auch nochmal abends. 2,5 bis 3 Stunden und dann bin ich so gegen 21 Uhr fertig, dann wird noch aufgeräumt und wenn ich dann noch Muße habe, dann schaue ich noch mal in meine E-Mails, ob ich da was beantworten kann. Und dann ist der Tag rum und das geht 7 Tage die Woche.
Wie lange ist die Saison?
Die Saison beginnt ein bisschen langsamer tatsächlich, nicht ganz in dem Pensum, Ende März und geht bis Ende Oktober.
Und was machst du dann?
Und dann ist der Plan tatsächlich, dass ich habe noch 2 Standbeine tatsächlich. Der Plan ist im Winter einmal jetzt in die Karibik und dann die Segelturns in der Karibik anzubieten. Denn der nächstgrößere Segelschein, der SKS, da muss man Seemeilen nachweisen und die könnte man dann bei mir in der Karibik sammeln. Mhm. Und das zweite Standbein, was ich habe, ich bin ausgebildet worden als Referentin, um eben mit Firmen über das Thema Teamgeist zu sprechen, Umgang mit Niederlagen, das, was ich im Leistungssport alles lernen durfte.
Ah, super. Mhm.
Ja.
Jetzt hast du 3-4 Monate hinter dir als Selbstständige. Gibt es schon so ein paar Illusionen, die du als Unternehmerin sehen kannst, wo du sagst, oh, da sind schon so ein paar Träume geplatzt, das war nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe? Oder?
Ich sage, also es ist kein Traum geplatzt, es sind 400 Türen dafür aufgegangen mit Ideen von Leuten, mit unterstützenden Personen und alle. Also ich weiß nicht, ob es Glück ist oder Karma, aber jeden, den ich irgendwie treffe, der will mich unterstützen. So, und es gehen so viele Türen auf für mich, die kann ich gar nicht alle eintreten, sage ich mal. Ich wusste auch, dass es hart ist, wirklich hart. Ich hatte auch am Anfang mal ein bisschen Angst, weil ich habe das angegangen mit dem Schnuppersegeln und dem Kuttersegeln. Und im Mai hatte ich keine einzige Ausfahrt, weil keiner kam. So, und da war ich wirklich kurz am Verzweifeln. Aber mittlerweile ist es so viel, dass ich gar nicht hinterherkomme. Und ich merke so jetzt in der Hochsaison, auch wenn man mal wirklich alleine ist, und meine Eltern sind gerade ausnahmsweise mal im Urlaub, kommt man echt körperlich an seine Grenzen. Das muss ich auf jeden Fall noch lernen, das zu strukturieren und das vernünftig auszulagern und auch vorzubereiten. Das sind so viele Sachen. Die Selbstständigkeit kam ja auch ein bisschen überraschend. Also ich hatte jetzt keine Vorlaufzeit mit den Ämtern und Rechnungswesen und alles da einzurichten. Und das kommt jetzt alles zeitgleich. Mhm. Das ist, glaube ich, mein größtes Learning. Man muss das vernünftig vorbereiten und auch Leute haben, die es im Hintergrund machen. Ich komme da echt an mein Limit.
Ja, kann ich mir total vorstellen. Und hinzu kommt ja auch, du musstest ja die Segelschule auch kaufen. Das heißt, du wirst eventuell Schulden haben, vielleicht nur bei deiner Familie, aber auch das ist immer so eine Hypothek, die man mit sich umschlägt.
Tatsächlich
oder?
Nicht bei meiner Familie. Das ist mir auch wichtig zu sagen, dass weil es gibt schon so Sachen, ja, es hat bestimmt Papa bezahlt oder so. Und das stimmt halt nicht. Das ist mein eigener Kredit, den ich aufgenommen habe. Meine Eltern haben keinen Euro bezahlt.
Wow.
So, das ist mir auch ganz wichtig. Ich habe tatsächlich den Kredit, den ich da jetzt habe, klar, das ist schon ein Druck, dass man weiß, man muss den jeden Monat abbezahlen, genauso wie Pacht und Versicherung und alles, was dazugehört. So, und dann überlegt man sich zweimal, bin ich jetzt heute so müde und mache halt nicht mehr diesen Privatsegelunterricht oder scheiße, okay, du musst ja eigentlich, weil du musst deine Rechnung bezahlen. Ja.
Du drehst ein großes Rad.
Ja.
Können dir die beiden, denen das Gesamtpaket ja gehört, ne? Also Oliver Wallmüller und Martin Doller, können die dir helfen dabei? Also geben die dir zum Beispiel als Anwalt und so
Unbedingt.
Tipps, wie es dann doch ein bisschen leichter
Unbedingt.
Läuft?
Unbedingt. Also Martin zum Beispiel als Anwalt, wenn ich Kunden habe, die nicht zahlen wollen, also sowas, da bin ich auch echt dankbar für. Da schiebe ich Martin quasi die Unterlagen rüber und da regelt das als Anwalt für mich. So, und wenn mal wieder ein Motor nicht funktioniert oder ich mit manchen Kundensachen nicht weiß, wie ich damit umgehen kann, dann kann ich mit Martin und Olli immer drüber sprechen und beide helfen mir, wo sie einfach nur können. Dafür bin ich auch sehr dankbar.
Ja, super. Ja. Jetzt stell dir vor, es kommt ein Sponsor. Hört diesen Podcast, es kommt ein Sponsor und sagt so, die mag ich, der gebe ich das Geld für Tokio. Was machst du denn dann?
Ich würde drüber nachdenken. Ich würde auch versuchen, eine Lösung zu finden. Aber ich glaube, ich bin tatsächlich mittlerweile an dem Punkt, wo ich das Thema Leistungssport noch nicht final abgeschlossen habe. Aber tatsächlich jetzt gerade hinten anstellen würde. Weil ich weiß, was da dran hängt. Ich weiß, was dazugehört, um Spitzensport machen zu können. Auch körperlich, familiär. Man ist ja nur weg. Und hat auch überhaupt kein soziales Umfeld, außer eben seine Sportgruppe.
Ja,
und ich jetzt aktuell würde ich nicht klar Ja sagen können, weil ich einfach nicht wüsste, ob ich nochmal dazu bereit bin, diesen Weg zu gehen.
Ist ein harter Weg, auf jeden Fall. Ja, und das wissen alle, die große Segler, die irgendwie 3 Olympiakampagnen hinter sich haben. Ja, überlegst du dir halt, ob du noch eine 4. fährst.
Also ich würde nicht gleich Nein sagen, aber ich würde auch nicht Juhu schreien. Da müsste man wirklich vernünftig gerade, weil ich habe jetzt wirklich viel mehr an den Haken gehangen. Auch nicht nur finanziell, das sind auch ein Haufen Leute, die auf mich zählen. Und das kann ich jetzt nicht einfach alles wegschmeißen. So.
Hast du schon gemerkt, dass du menschlich gewachsen bist? Weil wenn man so einen Laden führt und Chefin ist, braucht man ein ganz schön neues Mindset zum Teil. Hast du da schon gemerkt, dass bei dir was passiert ist? Positiv oder negativ oder beides?
Beides. Was das Thema so Durchhaltevermögen und so angeht, das kannte ich schon aus dem Leistungssport. Also da ist nicht viel passiert. Aber ich merke tatsächlich von mir, ich bin, wenn man das so nett sagen kann, ich war vorher ein sehr spontaner Mensch, sag ich mal so. Das funktioniert halt jetzt nicht mehr. Jetzt muss das halt vernünftig geplant sein. Das muss alles ins kleinste Detail notiert sein, dass auch andere Leute wie meine Eltern wissen, wann was passiert. So, wenn ich irgendwas mache, nicht alles aufschreibe und meine Mutter soll das dann ausführen, das funktioniert halt nicht. Und was das angeht, bin ich krass gewachsen. Ich wachse auch jeden Tag mit dem Umgang mit Menschen, weil es gibt viele, die fangen dann an, mit dir über den Preis zu verhandeln. Das kannte ich vorher alles nicht. Und auch Unfreundliche gibt es ja auch. Soll es auch gehen. Und damit umzugehen, auch selber sich nicht sagen, ey, Laura, hast du das jetzt wieder verkehrt gemacht oder so, sondern einfach mal darüber stehen und sagen, nee, es war richtig, der ist einfach vielleicht, hatte schlechten Tag. So, das lerne ich, glaube ich, jeden Tag aufs Neue.
Was man vielleicht auch lernen muss, ist manchmal ein bisschen härter zu sein, als man eigentlich ist, ne?
Ja, da muss ich noch viel lernen.
Ja, glaube ich. Ja, also zu unhöflichen Menschen oder Menschen, die einen in gewisse Ecken drängen wollen, meist monetär, ist es dann echt gut, eine harte Kante zu machen. Und es gibt diesen schönen Spruch, soft decisions, hard life, hard decisions, soft life.
Das ist richtig, aber das anderen gegenüber dann so darzustellen, das also mir selbst gegenüber.
Wahnsinnig schwer.
Klar, also wenn ich Entscheidungen treffen soll, die mich betreffen, so mit dem konsequenten, ich höre jetzt auf, ich kaufe das, dann mache ich das, dann mache ich das. Mhm. Kein Problem, aber wenn es um andere geht, da tue ich mich dann ein bisschen schwer.
Ja, kann ich bis heute mit über 50 total nachvollziehen. Dieser Wachstumsprozess hört nie auf, das ist eigentlich ganz gut. Zum Schluss, du hast hier mit 24 jetzt deinen Traum erfüllt, aber natürlich erst angefangen und ich würde von dir gerne wissen, wo deine Reise noch hingeht. Klar, sagst du im Winter Karibik, dann hältst du auch noch Vorträge und so. Aber wo geht's hin? Du wirst nicht mit 70 immer noch in Plau am See als Segellehrerin stehen, glaube ich.
Nö, dann komme ich mal besuchen und gucke, ob mein Unternehmen läuft. So.
Ja, genau.
Das ist der Plan.
So. Ja, wenn du 70 bist, lebe ich eventuell nicht mehr. Aber.
Dann guckst du von oben. Das geht auch.
Ja, genau.
Nein, wo will ich hin? Ich habe eine ganz klare Vision, wo ich hin möchte. Und das soll auch nicht das einzige Wassersportzentrum bleiben. Ich träume natürlich nicht nur von der Bootsfahrschule, sondern von einem Wassersportzentrum, wo es darum geht, Erwachsenen- und Jugendbildung zusammenzuführen, barrierefrei, aber auf das Thema Erlebnispädagogik, also Teambuildings auf dem Wasser, auch Führungskräftetraining für Firmen. Es soll nicht bei den Führerscheinen bleiben, sondern eine Begegnungsstätte werden, wo wirklich alle zusammenkommen und miteinander und voneinander lernen können. Und im besten Fall gibt es davon dann nicht nur eine und auch nicht nur in Deutschland.
Also du willst quasi die ganze Kette machen, die am Ende vielleicht sogar nicht nur den Segelsport fördert, sondern insgesamt Menschen unterstützt?
Insgesamt Menschen und vor allem im Bereich Wassersport, ja. Und Kette klingt immer so doof. Was mir wichtig ist, dass es immer ein Familienunternehmen, ein familiengeführt bleibt. So, weil das ist das, was Segeln für mich ausmacht. Segeln ist Familie und soll auf gar keinen Fall rein kommerziell sein.
Wow. Laura, danke. Das klingt alles so spannend. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg und Glück und freue mich irgendwann mal, deine Segelschule in Plau am See zu besuchen, um mir das mal anzugucken. Ich finde es ganz faszinierend, dass du das machst und freue mich für dich.
Dankeschön, ich würde mich auch freuen.
Das war der Segelpodcast der Yacht. Jeden Freitag neu. Gebt uns gerne Feedback und schreibt an podcast@yacht.de.